So, jetzt mal so ganz ehrlich, ne? Wenn man hier so durch Las Vegas fährt, da hat man doch mit Sicherheit ein fröhliches Liedchen auf den Lippen, oder? Ich könnte eine Stunde weiter pfeifen. Klaus Meine von den Scorpions ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Gerade erst vor Hunderttausenden in Südamerika gespielt. Jetzt steht das Jubiläumskonzert an von den Scorpions. Und wenn man es überhaupt insgesamt mal bildlich beschreiben möchte, die Scorpions, die brauchen zum Verreisen keinen Ausweis. Die kennt man auf allen Kontinenten. Die Frage bleibt, was machen wir denn eigentlich in Las Vegas? Klären wir gleich.
Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und hallo zu Das am Freitagabend. Wir sind natürlich wie immer live aus Norddeutschland. Sie haben von Hannover aus die Welt erobert. Und das ist nicht übertrieben. Millionen waren bei Ihren Konzerten von den USA bis nach Japan. Sie machen inzwischen, kann man so sagen, drei Generationen mit Ihrer Musik glücklich. Wind of Change war die Hymne zur Wiedervereinigung. Er hat diesen Welthit geschrieben, er ist der Sänger von den Scorpions. Klaus Meine. Lieber Klaus, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sag mal, ihr seid gerade zurückgekommen, jetzt vor ein paar Tagen, große Südamerika-Tournee. Jetzt frage ich dich, zehrt das eigentlich? Ihr habt vor Hunderttausenden Menschen Shows gespielt, ihr habt Riesendinger wieder aufgezogen. Zehrt das eigentlich oder ist es genau andersrum? Gibt es Energie?
Es gibt unheimlich viel positive Energie. Weil alles drumherum, natürlich die langen Trips, die langen Reisen, die vielen Stunden im Flieger, das wird von Jahr zu Jahr natürlich alles etwas beschwerlicher. Aber man wird belohnt, wenn man endlich auf der Bühne steht in Sao Paulo oder in Santiago de Chile und spielt vor begeisterten Fans. Dann ist das so ein Energieschub, der da kommt, einfach von deinen Die-Hard-Fans, die dich unterstützen und die unsere Musik lieben seit so vielen Jahren. Und dann weiß man, wofür man diese Strapazen immer wieder auf sich nimmt, immer gerne auf sich nimmt, weil man dann belohnt wird. Und ein Ausstoß von Glückshormonen, ja, das man gar nicht beschreiben kann. Und das ist eigentlich das, was so eine Band nach so vielen Jahren auch weiter am Laufen hält, was uns weiter motiviert, den Weg noch ein Stückchen weiter zu gehen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ihr hört ja nicht auf. Also jetzt gibt es das große Jubiläumskonzert in Hannover, ja, reden wir gleich noch ausführlich drüber. Dann die Europa-Tournee. Brauchst du das auch? So richtig, so bist du so ein Zirkuspferd, das immer weiter machen möchte?
Ja, wir sind natürlich so alte Zirkuspferde in der Arena. Und wir lieben es auch zu Hause mit unseren Freunden und Familien zusammen zu sein, natürlich. Aber nach einer gewissen Zeit kribbelt es dann und wir müssen wieder raus in die Manege und einfach wieder auf Tour zu gehen. Und das gehört einfach zu unserem Leben dazu. Wie weit diese Reise noch geht, das ist eine ganz andere Geschichte. Wir gucken mal, was so in diesem Jahr passiert und wie es dann noch weitergehen könnte oder eben auch nicht.
Ja, aber das ist das Schöne. Man kann spontan darauf reagieren, weitermachen, solange es geht, solange ihr Spaß habt.
Ja, es ist einfach nach so vielen Jahren unheimliches Privileg, für drei Generationen zu spielen und einfach diesen Weg noch ein Stückchen weiterzugehen.
Und auf der ganzen Welt, das muss man sagen.
Das ist unsere Leidenschaft für so viele Jahre, die Leidenschaft für die Musik, die trägt uns durch unser ganzes Leben. Wer hätte das gedacht vor 60 Jahren, als die Band gegründet wurde?
Da gehen wir gleich noch mal drauf ein. Klaus, schön, dass du heute Abend unser Gast bist.
Vielen Dank.
Ist es das, wovon ein Junge aus Hannover damals geträumt hat?
Ja, absolut. Ich meine, wir waren ja alle inspiriert, Anfang der 60er, Beatles, Stones, die Who, die Kings, all diese großartigen Bands, die wir damals zum ersten Mal gehört haben und die nicht nur uns, sondern viele junge Musiker in Hannover, aber auch hier in Hamburg inspiriert haben, die Gitarren auszupacken und es selbst mal zu versuchen, Musik zu machen, dass damit mal irgendwann, dass du dein ganzes Leben gestalten kannst, rückblickend, das hätten wir damals ganz sicher nicht gedacht, aber wir haben davon geträumt. Vielleicht spielen wir in Hamburg mal im Grünspan oder in der Fabrik. Ja, genau. Das waren ja die angesagten Gigs damals. Und wenn man das geschafft hatte, war man schon ein ganzes Stück weitergekommen auf dem Weg, auf den richtigen Weg, um dann später in solchen Läden wie in London im Marquis 1975 oder ein paar Jahre später in Japan, in Tokio auf der Bühne zu stehen. Und dann war es nur ein kleiner Schritt in die USA. Und so wurden die Scorpions nach und nach eine internationale Band, die immer in der Formel 1 der Rockmusik dann mitgefahren sind.
Ich möchte mal auf 1988 gucken. 1988 habt ihr ein Konzert gegeben in der Stadionsporthalle in Hannover. Mhm. Da wollen wir, weil ihr auch so ein Lokalkolorit habt. Da schauen wir mal kurz drauf.
Hannover bedeutet uns eigentlich immer noch sehr viel. Und wenn du Erfolg in der ganzen Welt hast, wie das bei Scorpions mittlerweile der Fall ist, und dann nach Hause kommst und das Konzert hier ausverkauft ist, bevor noch die Poster richtig trocken sind, dann sind wir darüber ganz besonders erfreut.
Also man wundert sich heute noch, dass die Stadionsporthalle das ausgehalten hat.
Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn. Und vorher hattet ihr 10 Konzerte. 10 Konzerte hintereinander in Leningrad gespielt.
Ja.
Also den Osten erobert.
Ja, wir haben kreuz und quer in Europa gespielt, unter anderem auch in Budapest. Und haben den Promoter gefragt, wir würden gerne in der Sowjetunion spielen oder SSR. Und der hatte die besten Beziehungen nach Moskau. Und der Promoter aus Budapest hat das letzten Endes klar gemacht. Und am Anfang waren 10 Konzerte geplant, 5 in Leningrad, 5 in Moskau. Und dann hat man die Moskau-Shows ganz kurzfristig abgesagt. Und wir haben tatsächlich im Frühjahr 88 10 ausverkaufte Shows in Leningrad gespielt, in der großen Sportarena. Und die Fans sind aus der ganzen UdSSR nach Leningrad gefahren, stundenlang auf den Zug von Sibirien und so weiter. Und für uns war das ein Moment, wo wir gesagt haben, unsere Eltern sind mit Panzern gekommen. Hier kommt eine neue Generation aus Deutschland. Wir kommen mit Gitarren. Wir bringen euch Liebe. Wir bringen euch Musik. Und wir singen zusammen. Wir kämpfen nicht gegeneinander und schießen nicht aufeinander, sondern wir singen zusammen. Und das war ein so bewegender und großartiger Moment, der all das, was wir bis dahin in den 80ern erlebt hatten, all die großen Erfolge in den USA und überhaupt international, ja, das hat noch mal eins draufgesetzt. Und ich denke, das hatte damit zu tun, dass wir eben aus Deutschland kamen, dass wir mit der deutschen Geschichte aufgewachsen sind, mit der deutschen Teilung aufgewachsen sind. Und dann in die Sowjetunion zu gehen und zu sehen, welche Begeisterung wir mit unserer Musik entfacht haben und was für ein großartiges Gefühl war, Brücken zu bauen mit unserer Vergangenheit und
gerade Leningrad
zu gehen, aufeinander zuzugehen in Leningrad und dort ganz besonders.
Wo die vielen Menschen ausgehungert wurden damals, ja, von der NS-Herrschaft. Also das ist Wahnsinn,
ja,
toll.
Es gab einen Rockclub in Leningrad, so ein bisschen so ein Underground-Club. Mhm. Und an einem freien Tag sind wir dann da abends hingegangen und haben uns die russischen Bands angeschaut, die da gespielt haben. Sind auf die Bühne gegangen, haben so eine Session gemacht, haben The Zoo gespielt, glaube ich. Aha. Und haben mit der russischen Band Gorky Park dann gejammt. Und das war ein Club, der, ja, eigentlich war es legal, aber es war schon, dass der KGB da ein Auge drauf hatte und die haben das unter Kontrolle gehalten. Und überhaupt, der KGB hat uns an jeder Ecke auf Schritt und Tritt verfolgt. Und als Rudolf und ich am Ende, nach der letzten Show, in diese Dekoration Hammer und Sichel an so einem Platz reingeklettert sind, wir hatten einen britischen Fotografen dabei, Robert Ellis, der Fotos gemacht hat. Und der KGB wartete im Auto, nicht allzu weit davon entfernt. Die haben geguckt, was machen die jetzt? Und wir saßen da drin und der Daumen ging hoch. Und
das Foto konnte gemacht werden, es war alles okay. Cool.
Und wir konnten am nächsten Tag auch wieder problemlos abreisen, um dann ein Jahr später wiederzukommen für das Moscow Music Peace Festival.
Und da ist natürlich, darüber sprechen wir gleich nochmal, Wind of Change, was da alles noch eine Rolle gespielt hat, Gorbatschow. Am 5. Juli. Also nicht mehr lange hin. Stadion in Hannover, euer Jubiläumskonzert, ja. 60 Jahre Scorpions. Interessanterweise, als ihr das bekannt gegeben habt, ich glaube, es hat Sekunden gedauert, da war das Konzert ausverkauft. Warum sagt ihr nicht, Mensch, jetzt ist das ausverkauft mit 60.000 Leuten, machen wir noch ein zweites?
Weil wir gesagt haben, das ist ein ganz besonderer Moment und wir haben uns ja ganz bewusst entschieden, das in Hannover zu machen, wo alles angefangen hat. Mhm. Und insofern eine zweite Show zu machen, stand tatsächlich zur Debatte für einen Moment. Wir haben gesagt, wir machen eine Show und auch mit unseren ganz besonderen Gästen.
Ja, das ist ja Wahnsinn.
Alice Cooper, Judas Priest sind dabei. auch wahre Rocklegenden.
Bülent Ceylan kommt auch.
Ceylan, ich meine, Act mit dabei, freuen wir uns auch drauf. Und es ist ein tolles Programm, natürlich auch mit Freunden und Musikern, die auf der langen Strecke bei uns gespielt haben, in den 70ern, wie Uli John Ross zum Beispiel, Doro Pesch wird dabei sein. Mhm. Also da freuen wir uns drauf. Und das lässt sich dann auch so schnell, ein paar Tage später, noch mal an gleicher Stelle nicht wiederholen, mit all diesen tollen Gästen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen eine Show, lassen es dabei. Und das wird ein ganz besonderer Moment, das zu Hause zu feiern und die Fans aus der ganzen Welt in unsere Heimatstadt einzuladen, nach Hannover.
Ja, und das ist ja dieser Lokalkolorit, das ist ja etwas ganz Besonderes. Wir können mal ein paar Aufnahmen zeigen. 2023 habt ihr auch das große Verdienstkreuz des Landes Niedersachsen bekommen von Ministerpräsident Weil. Guck mal, da sieht man das gerade, wird euch umgeschnallt. Diese Beziehung zu Hannover, also da auch immer wieder hin zurückzukehren, war das nie irgendwie im Gerede zu sagen, wir gehen nach New York, Los Angeles, wir gehen nach Berlin, wir gehen nach London oder irgendwas in der Richtung?
Na gut, in den 80ern, wo unser ganzes Business sich vorwiegend in den USA abgespielt hat und in Deutschland die neue deutsche Welle am Start war und wir in New York den Madison Square Garden gleich dreimal ausverkauft haben, da gab es schon Momente mit amerikanischer Plattenfirma, US-Management und so weiter, in die USA zu gehen, damit die Wege kürzer sind, weil wir eben auch mega lange Touren nur in den USA gespielt haben in den 80ern. Und wir haben dann aber schnell gesagt, eigentlich da, wo wir sind, ist der beste Platz, die Batterien wieder aufzuladen, wieder sich zu erden, zu grounden. Und für unsere Familien, die wollten wir einfach nicht verpflanzen in irgendeine gated area in
Kinder
Los Angeles,
sind auch dabei, ihr habt auch einen Sohn.
Ja, sondern es waren Kinder unterwegs, bei mir, bei uns und auch bei Matthias, dass wir gesagt haben, wir wollen unsere Familie nicht verpflanzen, wir bleiben da, wo wir sind. Und das ist genau der richtige Platz, weil wir hier mit der Stadt, der Region verbunden sind und hier einfach auch wieder Kräfte sammeln können für den verrückten Rock'n'Roll-Zirkus da draußen.
Und das Interessante ist natürlich auch, das Kulinarische spielt möglicherweise auch eine Rolle, weil hier schmeckt es euch besonders gut.
Es gibt einfach den besten Spargel in Hannover.
So, aber nicht nur das, nicht nur das. Es gibt auch einen Lieblingsitaliener in Burgwedel, Pasta e Vino, Tonino.
Unsere Lieblingstrattoria.
So, pass auf, der Tonino, guck mal, da ist er.
Hallo Klaus, buonasera. Ich freue mich, vor mir ist es immer eine Ehre gewesen, dich kennengelernt zu haben, natürlich die Familie. Uns bindet eine 40-jährige Freundschaft. Ich werde immer dran denken auf unser erstes Tennis-Match, wo wir wirklich alles gegeben haben zum Gewinnen. Und es war auch toll, die Konzerte, dass ich mit dir erleben durfte. Und ich werde auch dran denken, besonders Konzerte in Chihuahua in Mexiko. Während du da Konzert gemacht hast und gesungen hast, wollten die Sicherheitsleute uns weghaben. Und du hast Zeichen gegeben, die sollten uns da lassen. Das werde ich immer in meinem Leben solche schönen Momente mitnehmen. Danke für deine Freundschaft an dir und die ganze Familie. Freue ich mich. Weiter, Scorpio.
Ach, super. Danke. Danke, Tonino. Großartig.
Ja, weißt du, das ist so ein Zuhausegefühl.
Ja.
Weißt du, kommst dahin, wirst normal behandelt, nicht wie der Rockstar Klaus Meine, sondern wirst halt wie Klaus behandelt.
Genau, und das ist ganz wichtig, dass man sich einfach ganz normal bewegen kann. Mhm. Und das haben wir in all den Jahren gesehen, wenn du in Los Angeles lebst, als Beispiel, und bist immer in dieser verrückten Schwingung, ja, dann kommst du wirklich nie zur Ruhe, du kannst nie wirklich reflektieren. Und dazu kommt natürlich, dass wir ja auch nicht nur uns in Richtung Westen orientiert haben, sondern eben auch Richtung Osten. Und dass uns das in den 80er Jahren auch sehr wichtig war. Wir wollten in der DDR spielen. Das haben wir leider nie umsetzen können. Man hat uns nie reingelassen. Die Mauer war zu hoch, der Stacheldraht war
aber
zu dicht.
Aber ich glaube, ihr habt auch einen Teil beigetragen,
den Umweg
das zu beenden.
Leningrad und ein Jahr später beim Moscow Music Peace Festival, wenige Monate vor dem Mauerfall, war das natürlich auch in unserer Geschichte ein ganz, ganz besonderer und sehr, sehr emotionaler Moment. Und ich weiß nicht, ob wir das so erlebt hätten, ob wir das so gemacht hätten, wenn wir in den USA gewohnt hätten, gelebt hätten und uns so sehr auf die USA fokussiert hätten. So war auch der Osten immer bei uns im Blick. Und es war uns sehr wichtig, eben auch ja, Brücken zu bauen und ja, in diese Richtung ja, zu gehen. Ja, und das ja. ist uns, glaube ich, damals ganz gut gelungen.
Unsere Hannoversche Zeitung, die Neue Presse, hat schon tatsächlich darüber berichtet. Der Kollege Andreas Moll war nämlich in deiner, in eurer Heimat unterwegs. Wie ging alles los?
Ein Saarstädter spielt einen Saarstädter. Flamenco-Gitarrist Franz Gottwald mit Rudolf Schenkers Ballade Holiday, einem Scorpions-Klassiker. Die Band verfolgt er fast vom ersten Tag an.
Dass man das Glück hatte, das 60 Jahre begleiten und erleben zu dürfen. Und ich muss sagen, da bin ich sehr dankbar für. Und dass gerade Rudolf so ein offenes Wesen hat und so offen ist und auch diese Dinge erinnert, obwohl er ja alle Nase lang Tausende von Menschen trifft, die was von ihm wollen und die ihm auch sympathisch sind. Und wir haben irgendwie einen Draht.
Franz Gottwald und Rudolf Schenker standen mit ihren Bands schon auf derselben Bühne.
Beat Festival in Saarstedt, 2D-Mark Eintritt. Scorpions Eloy und meine Band damals Flash of Lightning. Sonderpreis.
Für die Scorpions ging es noch viel weiter.
Für einen Saarstädter, von einem Saarstädter zur Erinnerung, das war beim Ass-Festival 350.000 Zuschauer.
Ein Song aus der Phase in den 80ern, als die Scorpions worldwide live unterwegs waren. Alles beginnt in den 60ern in der Löhnsstraße in Saarstedt, südlich von Hannover.
Das war schon immer für Musiker ein kleiner Wallfahrtsort. Hier ist die Wiege der Scorpions. Links wohnte die Familie Schenker, rechts die Familie Johnny und die beiden Söhne, Rudolf und Wolfgang, die gründeten hier die Gruppe Scorpions und hatten das große Glück, dass nebenan ein Lokal ist, das Gildeeck. Das betrieb die Mutter von Wolfgang, Johnny, und am Ruhetag, am Montag, konnte die Band dort proben.
2 Jahre später zogen sie mit Verstärkern auf einem Bollerwagen an die nahegelegene Kiesgrube.
67 habe ich die Band zum ersten Mal gehört. Ich lag abends im Bett, war 13. Und mit mal hörte ich Klänge und dachte, oh, was ist denn das? Und der Westwind trieb es hier rüber, über Giebelstieg. Wir wohnten dort hinten. Und ich dachte, oh, was ist denn das? Verrückt, da spielt ja eine Band.
Fast noch schöner der nächste Proberaum in der Mühle Malzfeld, die seit Generationen der Familie von Andreas Gleim gehört. Hier entstand der Welthit Still Loving You.
Aha. Zwar, das habe ich von meiner Mutter, ja. Die hatte mit ihrem alten Käfer, da ist nämlich nebenan eine Garage. Ah. Und hat sie diese Akkorde, die immer wieder,
ja.
Ja. Das klang natürlich dann nicht so gut wie später im Radio, aber man muss ja halt üben. Ne? Und das wurde halt hier wirklich mehrfach, wie sagte man vorher, bis zum Erbrechen geübt. Ne? Weil tja, wer gut werden will, muss halt üben.
In Saarstedt haben sie sich jüngst ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Wer hätte das 1965 gedacht?
Im Grunde ist das unglaublich. Also das ist eine Zahl, wie man selber auch jedes Jahr ein Jahr älter wird und sich wundert, oh, wie so alt bin ich schon, so wundern die sich auch, wie 60 Jahre. Weil man ist ja immer man selbst, man entwickelt sich weiter, aber es ist ja so eine Entwicklung von Tag zu Tag. Und mit mal sind 60 Jahre rum. Das ist doch irre.
Auf dass die Scorpions aus Niedersachsen noch weiter wie ein Hurricane über die Bühnen der Welt wirbeln.
Rock you like a hurricane auf der Flamenco-Gitarre. So, großartig, oder? Da nochmal so die Vergangenheit so da einzutauchen.
Ja, wir haben damals auch, nachdem wir das erste Album Lonesome Crow hier in Hamburg aufgenommen haben, zusammen mit Conny Plank, haben wir das erste Video in Saarstedt in der Kieskuhle gedreht. Heiner Stelter vom NDR, der auch bei diesem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Saarstedt neulich mit dabei war. Mhm. Haben uns sehr gefreut. Und ja, da geht man gedanklich ganz weit zurück in die Anfangstage, wo das ganze Leben vor dir liegt und wo all diese Träume vor dir liegen. Und du weißt, du hast an deiner Seite doch den einen oder anderen Musiker, der den gleichen Traum träumt, der das genauso umsetzen möchte wie du, der genauso diese Leidenschaft für die Musik in sich trägt.
Du hast mal gesagt, ich wurde nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. Wie sah deine Kindheit, ich meine, man muss es ja sagen, das war Anfang der 50er, Raum Hannover, wie sah das aus für dich?
Das war die, wir waren die Nachkriegsgeneration. Die Eltern kamen aus dem Krieg. Und Deutschland war im Aufbau wieder begriffen. Und der deutsche Schlager hat, glaube ich, vielen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert nach den dunklen Zeiten. Und mit dieser Musik und mit Hausmusik, mein Vater hat Mandoline gespielt, sein Freund Gitarre, der Sohn das Akkordeon. Und dann
darf ich mal was sagen?
Ja.
Marina, Marina, ja. Marina. Das war dein erster Auftritt mit dem Song vor 500 Leuten, ne?
Genau, in kurzen Hosen. Auf so ein, damals nannte sich das Laubenfest. Beim Laubenfest. Und ja, da spielte so eine Band. Und ich habe meinen Freund Dieter damals hingeschickt. Ich sage, vielleicht kannst du den mal fragen. Also ich brauchte damals schon einen Manager, der das klargemacht hat für mich, dass ich Stöpke mit kurzen Hosen da meinen Song trällern konnte. Und weil es so gut angekommen war, haben wir es gleich nochmal gespielt. Also das ist mir in die Wiege gelegt und mit Musik aufgewachsen in der Familie, wo an den Wochenenden halt mein Vater mit seinen Freunden Musik gemacht hat und die Kinder mit so ein bisschen Percussion-Instrumenten mitmischen durften. Und das hat, glaube ich, diese Zeit hat mich sehr geprägt.
Du bist dann in verschiedenen Bands unterwegs gewesen. Shamlock, die dann auch mal Mushrooms hießen. Aha. Ich meine, Carsten Maschmeyer rühmt sich, dass er damals für euch Plakate geklebt hätte. Er war schon so ein Groupie.
Ja, Carsten hat Plakate geklebt. Ja. Und außerhalb von Saarstedt und Nordstemmen, die ganze Gegend, waren wir unterwegs damals mit den frühen Scorpions.
Ja.
Und es war ein einziges Abenteuer. Und wenn ich so die Bilder von Saarstedt sehe, da sind wir losgefahren, da hatten wir unsere Garage, da stand der Bandbus, der immer neu beladen werden musste. Und weil es im Winter so kalt war, hatten wir den in diesen großen Opel Blitz, den wir hatten, haben wir die Heizsonnen aus dem Übungsraum, die haben wir in dieses Fahrzeug gestellt, haben die erste Sitzreihe ein bisschen vergrößert. Dieser ganze Transporter war bis unter das Dach vollgeladen mit Equipment. Und irgendwann nachts in der Nähe von Kassel sind wir mit dem Bus umgekippt und sind mal gerade noch so mit halbwegs heiler Haut davongekommen.
Oh.
Und es musste wieder ein neuer Bus gekauft werden. Neuen Schlagzeuger braucht man denn auch, weil der kam aus Florida.
da bin ich jetzt raus.
War ganz hier. Schön, aber ich bin draußen. Also musste wieder ein neuer Drummer gesucht werden. Also es waren spannende Zeiten. Und da hat sich gezeigt, wer es wirklich ernst meint und wer bereit ist, auch den ganzen Weg zu gehen und alles dafür einzusetzen und mit seiner ganzen Leidenschaft dabei zu sein.
Mitte der 70er, mit den Scorpions. Ich möchte mal so sagen, es gab eine Hysterie in Japan. Kann man das so sagen? Was war da los? Die sind ja durchgedreht bei den Scorpions.
Ich muss sagen, ich habe damals, wir waren im Studio in Köln bei Dieter Dirks und haben am Album gearbeitet. Diese Japan-Tour war geplant. Man konnte es eigentlich gar nicht glauben, dass eine deutsche Band in Japan auf Tour geht, Konzerte spielt, in Tokio, Osaka, Nagoya und so weiter. Ich habe das erst geglaubt, ich habe in so einem deutschen Musikmagazin, Sounds hieß das damals, geblättert und da war das Ticket für die Show in Tokio ganz groß abgebildet, die Scorpions spielen in Tokio. Erst da habe ich das tatsächlich geglaubt, dass wir da spielen, weil es war so unwirklich. Hunderte Fans haben uns kreischend am Flughafen in Tokio erwartet und begrüßt. Und es war so ein bisschen Beatlemania. Und bis dahin hatten wir auch schon den einen oder anderen Erfolg eingefahren, auch international. Ja. Aber Japan war noch mal so eine Sache. Ich hatte mir damals ein japanisches Volkslied vorbereitet, was ich mit den japanischen Fans singen wollte. Kojiro no Tsuki. Und Gabi, meine Frau, hat es mit mir einstudiert, weil sie bei der Musikhochschule war und dieser japanische Musiker hat ihr das gezeigt, weil ich war irgendwo auf Tour. Und als ich nach Hause kam, hat Gabi gesagt, du musst diesen Text lernen. Ich habe gesagt, ich lese das vom Zettel ab, weil das kriege ich nicht hin. Das kannst du nicht machen. Du musst das wirklich dir reintun, damit du das nicht vom Zettel abliest. Und genauso habe ich es gemacht. Und heute kann man mich mitten in der Nacht wecken und Kojiro no Tsuki kommt immer noch.
Sag mal, wie heißt es? Kojiro?
Arokoro no hana no en. Meguru Sakazuki Kage Sashite und so weiter.
Super. 84er Album, ein Titel drauf, der Geschichte geschrieben hat, kann man nicht anders sagen. Vielleicht können wir da auch noch mal denn über Gabi sprechen. Still Loving You.
Time, and it's time to win back your love.
Ich meine, ich habe das nochmal recherchiert, der wurde in Frankreich über 1,5 Millionen Mal verkauft. Kann es sein, dass in Frankreich die Geburtenrate durch den Song nach oben gegangen ist?
Ja, die ist durch die Decke gegangen. Ich habe immer drüber gelacht ein bisschen, habe das nicht ganz so ernst genommen. Aber mein Freund Rudolf hat gesagt, du Klaus, die haben das offiziell bekannt gegeben, haben gesagt, Still Loving You, das war einfach ein Babyboom, nachdem dieser Song in Frankreich erschienen ist. Und jedes Mal, wenn wir in Paris spielen oder anderswo in Frankreich, hat dieser Song natürlich bei unseren französischen Fans einen ganz, ganz besonderen Stellenwert. Und es ist einfach großartig. Wir haben so viele tolle Fans in so vielen Ländern rund um die Welt. Aber auch in Frankreich sind wir sehr, sehr verbunden mit Still Loving You.
Und Still Loving You passt ja auch zu deiner
Franzose
Ehe.
Der sagt dann immer gerne Le Slow, Scorpions, Le Slow.
Le Slow. Aber es passt ja auch gut zu deiner Ehe mit Gabi. Seit wie lange, das ist ja fast 50 Jahre, seid ihr jetzt verheiratet.
Ja, man glaubt das kaum, aber es ist so.
Ist das, du hast, glaube ich, immer gesagt, geschäftsschädigend für einen Rocker eigentlich.
Habe ich mal gesagt.
Ja.
Aber entscheidend ist, wenn man zurückblickt, dass man diesen verrückten Rock'n'Roll-Zirkus und sein Privatleben, dass man das so gut am Ende rückblickend doch gemeistert hat. Mhm. Und das ist für beide auch nicht immer einfach gewesen. Aber es war immer gut, dass Gabi von ganz von Anfang an dabei war und bis heute dabei ist. Und all die Höhen und Tiefen mit mir zusammengegangen ist. Und gerade wenn das Leben mal nicht so, das Rock'n'Roll-Leben nicht so glamourös ist, sondern wenn man auch mal durch ein tiefes Tal muss und wenn man seine Stimme verliert, wie ich Anfang der 80er Jahre. Und dann kann man so eine Situation nur meistern, wenn man einen ganz, ganz starken Partner an seiner Seite hat. Und das ist Gabi bis heute und darüber bin ich sehr glücklich.
Kann ich mir sehr, sehr nachfühlen. Wir haben jetzt eine Band für Sie zu Hause. Die kommt tatsächlich aus der gleichen Gegend wie die Scorpions, sind genauso lang unterwegs. Nur bei den Haaren, das werden Sie gleich hören, gibt es doch noch Unterschiede. Torge Wittankos.
Soundcheck zum 1. Mai-Fest in Bledeln in der Samtgemeinde Algermissen. Wir treffen Mick Dietrich, Bernd Albrecht, Harry Tölke, Bernhard Krawinkel und Franz Josef Westphal von den
Chasing Wheels.
Die Chasing Wheels sind eine musikalische Institution rund um Hildesheim, schon seit 60 Jahren.
Das ist unser erster Auftritt 1966 in Lünde bei Gasthausplatz anlässlich des Kinderkarnevals.
Eine ganze Generation war damals begeistert von Beatmusik und Rock'n'Roll.
Ich war so infiziert von dieser Musik und da sagte mir ein Kumpel, du, in Bledeln, da spielen welche, wollen wir da mal hinfahren mit dem Fahrrad? Sind wir hier hingefahren, haben gehört, oh, hier hört man was. Dann haben wir sie gefunden, über dem Schweinestall, auf Strohballen saßen sie, über einen Dynacord Jazzverstärker, alle drei, und haben da gemuckt. Und dann riefen sie ein paar Wochen später an, hast du Bock, bei uns Schlagzeug zu spielen? Ja, und so kam ich dann im Spätsommer dann zu den Chasing Wheels und war der vierte Mann.
Nur Bernd und Bernhard sind noch von der Urbesetzung übrig. Der Rest kam später dazu, so wie Harry.
Wie lange spielst du schon Bass? 55 Jahre. Ich habe das erste Konzert gespielt mit Pickeln im Gesicht und 13 Jahre alt. Chasing Wheels, weil ich als allerletztes jetzt sozusagen Beat Club Oldies spielen möchte. Und ich dachte, ich brauche mal wieder eine flatternde Hose. Und das ist jetzt hier bei uns natürlich mit den alten Rock'n'Roll-Nummern super.
The Monkees, Rolling Stones, Joe Cocker. Seit 60 Jahren spielen die Chasing Wheels die Hits ihrer Helden.
Gerade die Musik unserer Jugendzeit, also die fällt einem wirklich wie ein Geschenk vom Himmel. Also ich bin schon der Meinung, dass die damalige Musik gegenüber heute wesentlich nachhaltiger ist.
Diese Musik hat was rübergebracht, das hat es später nicht mehr so in dem Maße gegeben. Das war die goldene Zeit.
Und in dieser goldenen Zeit hat sich nur 11 Kilometer von hier entfernt in Saarstedt noch eine andere Band gegründet, die Scorpions. Heute weltberühmt. Man kennt sich.
Wo ich auch mal Rudolf Schenker und Klaus Meine kennengelernt habe auf einer Privatfeier. Als die Schwiegermutter von Rudolf Schenkers Sohn, Marcel, 80 wurde, dann habe ich mit Rudolf und Klaus am Buffet mal gestanden und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und dass wir auch hier aus dem Ort kommen und der Name war denen auch noch ganz geläufig. Und da sagte Rudolf dann zu Klaus, siehste Klaus, so ist das. Wir haben zwar den Erfolg, aber der hat noch seine langen Haare.
Der Maibaum geht hoch und es folgt einer von 6 Auftritten der Chasing Wheels heute.
Gucken Sie sich die Stones an, gucken Sie sich hier die Scorpions an, genau das Gleiche. Und die begeistern die Leute immer noch.
Musik aus einer wilden Zeit. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Für die Chasing Wheels nur Rock'n'Roll.
Es macht einfach Spaß, Musik zu machen. Es ist entspannt. Wenn man Stress im Beruf hat, gehe ich nach Hause, spiele ein bisschen Gitarre und dann bin ich gleich wieder drauf. Ich brauche auch keine Drogen.
Daran, mal mit der Musik aufzuhören, denkt hier keiner.
Das ist ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Die lieben Gesichter alle. Und wenn man Menschen Freude machen kann, was kann man mehr?
Also Rentner, die Musik machen, spielen so lange, bis keiner mehr kommt.
Die Chasing Wheels sind mit ihrer Musik alt geworden und trotzdem jung geblieben.
So, und jetzt fragen Sie sich natürlich zu Hause, was machen die beiden eigentlich in Las Vegas? Ja, das wissen gar nicht so viele, aber ihr seid ja sehr gut vernetzt in Las Vegas. Kannst du dich noch erinnern, 80er Jahre, das erste Konzert in Las Vegas?
Ja, ich kann mich daran erinnern, dass Las Vegas eigentlich mit dieser grandiosen Geschichte, das Rat Pack, Elvis und all die großartigen Künstler, die da in den Jahren aufgetreten sind, das war nie so eine Rockstadt. Und irgendwann, mag es 20 Jahre her sein, wurde es eigentlich ein fester Stopp, dass wann immer wir USA getourt sind, dass wir auch eine Show in Las Vegas gespielt haben. Und jetzt seit ein paar Jahren sind wir dabei und spielen diese sogenannten Residencies, sprich nicht nur eine Show, sondern zwischen 1 bis 10 oder mehr. Und die letzten Residencies haben wir, wie auch in diesem Jahr im August, ist es wieder soweit, im Planet Hollywood in Las Vegas gemacht. Und das ist einfach großartig. Du bist an einem Platz. Also man kann es nachvollziehen, warum das so attraktiv ist für so viele Künstler auch.
Ja.
Weil du bist zusammen, Band und Crew, an einem Platz, wo man arbeitet und 6 Wochen vielleicht verbringt, bevor man irgendwie weiterzieht. Weil unser Business ist, dass wir jeden Tag in einer anderen Stadt sind eigentlich. Ja, und das ist toll, dass man für eine längere Strecke in einem Theater, in einem Casino spielt und die Fans nicht nur aus Vegas oder aus den USA, sondern auch aus Europa nach Vegas kommen, weil es natürlich sehr attraktiv ist.
Natürlich, Touristenmagnete auch, ne?
Und,
na klar.
Viele andere tolle Shows und Konzerte zu sehen. Und deswegen ist es seit einigen Jahren großartig. Und wenn man den letzten Ton beim letzten Konzert gespielt hat und die Bosse von den Studios bzw. von den Casinos, das gehört ja zur Caesars Palace Kette, dieses Planet Hollywood, die kommen dann in die Garderobe und sagen, Leute, das hat so Spaß gemacht mit euch, ihr könnt wiederkommen, wann immer ihr wollt, ihr könnt so viele Konzerte spielen.
Und sagt uns, wie viele ihr spielen wollt, ne?
Genau.
Das machen wir.
Und ein größeres Kompliment im Entertainment Center der Welt. Kann man eigentlich nicht kriegen.
Wir können mal ein paar Bilder zeigen übrigens, wie das so aussieht, weil das ist ja schon eine einzigartige Kulisse. Da wird mit Licht gearbeitet. Guck mal hinten im Hintergrund, dann diese einarmigen Banditen, die dann auseinandergehen und Lichter. Also das ist schon großartige Stimmung. Ganz toll. Siegfried und Roy habt ihr da damals auch kennengelernt, ne?
Ja, wir haben es immer, wenn wir einen Day Off hatten, also einen freien Tag, wenn wir einen freien Tag hatten, dann haben wir uns natürlich auch andere Shows in der Stadt angesehen, unter anderem eben auch Siegfried und Roy, die uns dann eingeladen haben Backstage mit ihren kleinen weißen Tigern. Und das war großartig. Wir haben dann eine Karte aus einem Kartenspiel, da haben wir alle signiert, unterschrieben. Und Siegfried hat sie alle durchgemischt und hat alle Karten an die Decke geworfen. Und die mit unseren Autogrammen, die ist an der Decke hängen geblieben.
Nee. Ja. Also er konnte wirklich zaubern.
Er konnte wirklich zaubern. Und ich erinnere mich jetzt, die letzte Residenz, die wir gemacht haben, sind Rudolf und ich nach der letzten Show sind wir in ein Casino gegangen und haben uns Carlos Santana angeschaut.
Oh.
Ja, und das war so super und Rudolf kannte Carlos schon vorher.
Nee,
Carlos hat uns eingeladen, auf die Bühne zu kommen. Ja.
Und da kam der Begleiter von ihm, der Tourmanager, zu uns Backstage und sagte, Carlos möchte, dass er jetzt runterkommt auf die Bühne. Und ich sag zu Rudolf, ja, geh mal, das machst du, aber ich, ja, was soll ich...
Was sollst du denn da?
Aber genau. Wir sind beide runtergegangen am Ende. Nein, ihr müsst beide kommen. Wir sind runtergegangen und haben dann mit Carlos Santana zusammen Rock You Like a Hurricane gespielt.
Boah, once in a lifetime.
Großartiger Musiker und natürlich solche Momente einfach herausragend und unvergessen.
Unvergessen natürlich auch, und das können wir jetzt, wo wir hier gerade durch Las Vegas fahren, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, können wir das vielleicht noch mal erwähnen. Wind of Change, ja, die Hymne, kann man nicht anders sagen, die Hymne der Wende. Wir schauen noch mal ganz kurz rein in das Video. Schon, ich meine, es geht dir auch nah. Es geht dir nah, dieser Song.
Ja, es ist immer noch nach all den Jahren, nach über 30 Jahren, sehr, sehr emotional, wenn wir diesen Song spielen. Und da wird so manche Träne vor der Bühne verdrückt von den Fans.
Ihr wart ja auch hart nah dran, mit Gorbatschow zum Beispiel. Ihr habt euch getroffen in Moskau.
Wir haben uns mit Gorbatschow getroffen 1991, waren im Kreml. Und das war ein besonderer Moment. Und ich bin sehr glücklich, dass ich ihn, obwohl er schon gesundheitlich sehr angeschlagen war, vor ein paar Jahren noch in der Gorbatschow-Stiftung in Moskau erleben durfte, dass wir uns gesehen haben. Und es ist über die Jahre, ja, ist das eine Freundschaft. Wir waren uns irgendwo über die Jahre, wir haben uns immer mal wieder gesehen. Irgendwann hat er uns seine Enkelin vom Flughafen abgeholt, weil sie für eine Fernsehstation in Moskau gearbeitet hat. Und sie war am Telefonieren im Auto und sagte, ich soll schöne Grüße sagen von meinem Großvater. Wer ist dein Großvater? Michael Gorbatschow. Ja. Er kommt heute Abend zu eurer Show.
Oh.
Ja. Also es gibt viele, viele berührende Momente. Wir haben für Gorbis Geburtstag in London mit den London Philharmonic Orchestra Wind of Change gespielt. Und das war auch, glaube ich, für Gorbi sehr emotional. Und so ein Mann wie er fehlt heute sehr.
Ja. Klaus, wir sind am Ende unserer Sendung. Wir haben nicht mehr viel Zeit, darüber zu sprechen. Deswegen sage ich einfach mal so, wie ich das empfinde und vielleicht viele Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Wind of Change immer noch aktuell ist, immer noch eine brückenbauende, ja, ein brückenbauender Song ist, der uns alle daran erinnern sollte, dass Frieden das Wichtigste ist.
Das ist richtig und wir hoffen, dass das Fenster in Richtung Frieden und Freiheit irgendwann wieder aufgeht und dass der Wind sich hoffentlich noch mal dreht.
Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst.
Vielen Dank.
Jubiläumskonzert am 6. Juli. In Marbella seid ihr auch. Am 25. glaube ich. 21.
Ne? Unter anderem.
Also ihr seid, also das ist, oh mein Gott. So, was soll ich sagen? Morgen ist Ilka hier und spricht dann passend zum Eurovision Song Contest mit dem außerordentlich sympathischen Michael Schulte. Wir sagen ciao, das war schön. Wir fahren jetzt von Las Vegas wieder nach Hause. Klaus Meine war da, jetzt gibt es die Nachrichten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen, tschüss.
Ciao.